Das klassische Kinojahr im Sinne kollektiver Kinomomente gab es 2025 leider nicht wirklich, dafür aber richtig tolle Heimkinostarts und damit herzlich willkommen zu Folge 46 von dem Podcast Bildschirmbuddies.
Bildschirmbuddies, der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kals.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 46. Die mache ich nicht alleine, die mache ich mit Alex. Und ja, wir sagen erstmal ganz groß Hallo, wie ich jetzt auch an den Alex und auch an euch. Moin, danke fürs Dabeisein.
Moin Pascal und frohes neues Jahr noch. Wir dürfen das sagen, heute ist der 1. Januar.
Genau.
Wir haben uns bisher auch nur per Text dazu beglückwünscht, dass das neue Jahr doch bitte besser werden würde. Deswegen machen wir einmal einen auf hier. Alkoholfreien Champagner. Ja, Pascal, ist eine Zeit lang her, 4. Juli, du hast es gerade gesagt, das war zum Independence Day, haben wir unsere eigene Independence mal wahrgenommen.
Genau,
was
richtig.
Was auch nicht so schlecht war und was auch gut getan hat. Falls man im Hintergrund irgendwelche Tiergeräusche hört, ist das mein Dackel, der hier neben mir auf dem Boden liegt und ein bisschen vor sich hin maunzt in der Sonne. Also hier scheint tatsächlich die Sonne in Regensburg, was für die Jahreszeit ein absoluter Knaller ist. Also das gibt's nicht oft. Ja, und ich freue mich, dass wir heute wieder aufnehmen können, nach der etwas längeren Pause. Du hast es damals so schön angekündigt in der 45 aus gesundheitlichen Gründen. Das war auch mal nötig, einfach ein bisschen einen Break zu machen. Viele haben mich auch gefragt, ja, wann geht's denn weiter? Auch bei meinem anderen Podcast. Und ich habe gesagt, liebe Leute, ich mache das nicht beruflich. Also es ist nicht meine Lebensaufgabe, euch jede Woche mit einer neuen Podcast-Folge zu versorgen, sondern das ist meistens einfach nur ein Hobby. Und deswegen gönnt mir bitte mal eine Pause und den Pascal auch. Und es geht dann schon weiter. Wenn es weitergeht, geht's weiter.
Genau, das haben wir ja auch immer so gesagt, auch unter uns. Und ja, wie du schon gesagt hast, diese Pause, die tat uns vielleicht auch ganz gut, weil man ja doch dann das ein oder andere anders machen konnte, aufarbeiten konnte und auch mal ein bisschen Pause machen konnte und durchatmen konnte, weil ja für so ziemlich jeden so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger los war. Von daher freut es mich auch umso mehr, dass wir wieder da sind, wieder für euch da sind und euch mit neuem Kino- und Film-Content versorgen können.
Ganz genau. Und dann hat man natürlich auch die Zeit, sich die ganzen Sachen mal anzugucken, über die wir heute so sprechen möchten. Thema heute war oder soll sein Film-Highlights, also Medien-Highlights 2025. Was war da so dabei und vielleicht auch, was kommt dann jetzt 2026? Und ich würde sagen, nachdem Pascal die Liste soweit vorbereitet hat, fang doch direkt mal an.
Ja, womit fange ich denn dann direkt da mal an? Also wir haben natürlich... Jetzt reden wir natürlich mal über so Heimkinostarts. Das liegt einfach daran, dass filmisch im Kino nicht viel lief. Und so Beispiele, die für ein qualitatives Heimkino so gekommen sind, sind Donnie Darko in der 4K UHD-Version, Deadman, eine Restaurierung, das ist eine filmhistorische Aufwertung und kein Streaming-Ersatz, das ist auch ganz wichtig, denn wer im Heimkino sitzt und Qualität möchte, der kauft sich die Blu-Rays ohne Qualitätsverluste vom Streaming, wobei Streaming natürlich auch seine Berechtigung hat. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, World War Z als 4K-Steelbook. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber ich habe damals tatsächlich auf diesen Kinostart und auch den Filmstart von World War Z hingefiebert, sodass mich diese Nachricht mit diesem 4K Steelbook dann tatsächlich richtig gefreut hat.
Ja, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von World War Z. Also das Zombie-Thema war halt zu dem Zeitpunkt einfach überall und kaum wegzudenken. Ja, halt gerade vor allem durch The Walking Dead und Co. Und ich mag das Thema grundsätzlich, aber World War Z hat mich so ein bisschen genervt, weil einfach zu viel Action war und zu viel halt so für das Publikum, was halt mit dem Genre nichts am Hut hat, einfach Dinge reingemacht. So dieser Zombie-Stapel an der Mauer, wo sie immer höher sich aufstapeln und am Ende rüberkommen. Das ist so ein Ding gewesen. Da hätte ich dann am liebsten einfach ausgemacht, weil ich mir damals auch gedacht habe, meine Güte, was für ein Blödsinn. Das Thema ist bedient worden. Es sah auch damals gut aus. Und ja, natürlich schön, dass es jetzt da eine Steelbook-Variante von gibt. Ich bräuchte sie jetzt nicht unbedingt, aber gut, ich meine, ich habe den Film nur mal gesehen. Es ist jetzt für mich kein Film, den ich zwei oder dreimal sehen müsste unbedingt. Aber ja, okay, war halt jetzt so.
Ja, genau. Wir haben hier auch noch ein paar weitere Filme draufstehen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, über Tron, den ersten Teil. Du erinnerst dich vielleicht oder unsere Hörer auch. Da gab es dann ja auch die Fortsetzung. Tron Ares war so ein Blockbuster-Highlight im zurückliegenden Jahr. Hast du persönlich diesen Film gesehen? Ja, nein, vielleicht?
Nein, tatsächlich nicht.
Nein.
Genau. Ist also irgendwie an mir vorbeigegangen.
Genau, also ich tatsächlich auch nicht. Ich habe den Kinotrailer damals gesehen. Was habe ich denn geguckt? Naja, irgendwas habe ich im Kino gesehen und da lief dieser Trailer. Genau, bei The Long Walk lief der. Und dann dachte ich mir auch so, okay, visuell sah das jetzt ganz gut aus. Aber irgendwie habe ich dann leider doch nicht die Zeit gefunden, mir den Film anzuschauen. Das werde ich aber definitiv nachholen, weil Tron Legacy war ja tatsächlich, finde ich, sehr guter Film. Und ich hoffe dann einfach mal, dass die Fortsetzung auch ihren Job macht und auch eben ganz gut wird.
Ja, also du hast den auch noch nicht gesehen.
Nee, leider nicht. Aber vielleicht sehen wir uns das dann ja mal vor für eine weitere Folge hier, wo wir dann mal über Tron Ares sprechen können.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Ja, aber ansonsten, das Thema ist natürlich cool und ich meine, ja, als jemand, der halt im IT-Bereich tätig ist, ist Tron halt schon natürlich ein Ding, das man gesehen haben sollte. Also es gibt so Standards, was ich unseren Lehrlingen immer sage, guck dir Matrix an, lies Per Anhalter durch die Galaxis und diese ganzen Sachen, da kommen halt viele Dinge her, die halt heute irgendwo, ja, Common Sense sind und deswegen, ja, guckt euch Tron an, definitiv, also den Original Standard Tron und alles, was halt so aus dieser ganzen Szene herauskommt und ja, prinzipiell, ich werde mir auf jeden Fall anschauen und du hast gerade The Long Walk angesprochen, auch den muss ich mir tatsächlich noch angucken, der steht schon auf meiner Liste, der wandert immer weiter nach oben und du hast auch Donnie Darko gesagt und Donnie Darko fand ich damals einen sehr verstörenden Film, muss ich sagen, also es war ein ziemlicher Mindfuck, wenn man mir den Ausdruck nachsieht, bitte.
Ja, klar.
Ja, muss man mögen, das ist aber mit vielen solchen Filmen, das ist ähnlich wie mit Trainspotting und Co., muss man halt mögen. Also wer sich da nicht drauf einlassen möchte, auf solche Sachen wie Sinnsuche unter Zwang und ja, das kann einen halt schon ordentlich einen Tritt in die Nieren verpassen, das ganze Thema und auch der Film selbst. Und da habe ich dazu passend auch eine Serie gesehen neulich, was ich auch maximal verstörend fand, und zwar Mr. Mercedes. Da habe ich dir letztens auch geschrieben, ob du die gesehen hast. Das ist auch so, wo ich auch sage, puh, also starker Tobak, das muss man mögen und vielleicht sollte man sich vorher mal informieren, worum es da überhaupt so geht.
Ja, auf jeden Fall. Du hast mir schon geschrieben, ob ich es kenne und dann hast du mir natürlich auch deine klare Empfehlung ausgesprochen. Und ja, ihr könnt es bestimmt nicht mehr hören, aber ihr habt es bestimmt noch vermisst. Ich habe es mir auf meine Liste gesetzt und arbeite die auch ab. Und durch die Pause, die wir jetzt hatten, habe ich ganz viel abgearbeitet. Das heißt, ist jetzt auch bei mir, wie du gerade so schön ausgedrückt hast, ganz weit nach oben gerutscht.
Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wer auf Stephen King steht, sollte das sowieso schon gesehen haben, weil das ist halt basierend auf 2, 3 Büchern von Stephen King. Eben das erste heißt auch Mr. Mercedes. Mhm. Es fängt schon mit einem sehr blutigen Anfang an und wird über die Serie hinweg nicht weniger extrem. Ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern an der Stelle, sonst wir bewegen uns sonst aus dem Bereich des Jugendfreien hier raus. Und deswegen, wer es sehen möchte, guckt es euch an, gibt's auf Netflix.
Genau. Ja, was war noch hier? Kritiker und Festivalfilme. Da gibt's einen auf der Liste, den habe ich tatsächlich nicht so gefeiert. Asteroid City. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
Nein.
Aber ich fand den katastrophal. Also wenn ich an diesen Film zurückdenke, dann bleiben im Grunde genommen nur weite, knallige und bunte Kamera und Set-Einstellungen im Kopf kleben. Aber die Story ist es tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht. Also ich als Schauspieler, ich hätte nicht mein Gesicht für diesen Film gezeigt. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Film eine unglaubliche schiere Länge aufweist. Und wer uns hört, der weiß, dass ich nichts mehr hasse als das Gefühl von unglaublich langen Längen in Filmen. Wenn am Ende dann auch noch die Story irgendwie richtig beknackt endet, wenn ich das so ausdrücken darf, ja, dann weiß ich auch nicht, war ich tatsächlich sehr enttäuscht, zumal ich ja von diesem Film einiges erwartet hatte. Der Heimkinostart an sich war jetzt also nicht für mich so dieses eine Highlight im zurückliegenden Jahr, wo ich mir dachte, wow, das ist eine richtige Bereicherung, das muss ich unbedingt mitmachen. Von daher, ja, Den habe ich dann einfach zur Kenntnis genommen, habe ich auf der Liste abgehakt, so nach dem Motto, einmal gucken, danach nie wieder. Das reicht an sich. Das ist aber halt auch wieder so eine Geschmackssache. Der Film geht nur eine Stunde 45, fühlt sich wie 4 Stunden an. Aber es gibt bestimmt Leute, die den mögen. Und er hat ja damals auch von der Fachpresse so durchweg so mittelmäßige Bewertungen bekommen. Also spricht jetzt auch nicht unbedingt für diesen Film.
Was interessant ist, weil du schriebst dazu Extended Cut. Also wie kurz ist der Film denn ohne Extended Cut?
Ja, das ist, Entschuldigung, die normale Laufzeit ging eine Stunde 45. So. Die Extended, ich gehe mal hier eben rein ins Internet und dann suche ich mal. Die geht dann, wie lange gehst du denn hier? So, so, gleich wissen wir's. Ganz kurz, Moment, jetzt könnt ihr uns auch wieder hier beim Live-Nachdenken und Recherchieren zuhören.
Ich finde das schön, betreutes Googeln.
Es ist lustig, also das Internet sagt, es gibt keine offizielle bekannte Länge, aber eine Stunde 45, also so wie das Original. Also das ist spannend, okay. Ja gut. Vielleicht auch nur so ein Marketing-Gag, damit man das Ding irgendwie noch weiter vermarktet und verkaufen kann.
Also ChatGPT musste tatsächlich auch 49 Sekunden darüber nachdenken.
Ja,
der Film da ist steht, schlecht. Dass das keine offizielle längere Filmfassung ist, sondern entweder ein falsch benanntes File, ein Bonusclip oder ein Fan-Edit. ich weiß nicht, wo du das her hast. Ich kenne solche Phänomene halt von irgendwelchen Usenet-Plattformen.
Ach so, ja. aber gibt es diese Plattform eigentlich noch? Ich glaube nicht, ne?
Welche Plattform? Ah,
so Usenet-Plattformen.
Es gibt das Usenet gibt's nach wie vor natürlich.
Tatsächlich, ja, okay. Ich kenn's von damals noch, ne? Also da war ich ein kleiner Junge und mein Vater, der kannte diese Internetseite halt sehr gut, ne? Aber ja, genau. ja, was war denn so für dich noch so genre-relevant oder so im zurückliegenden Jahr?
Naja, ich mag ja dieses Horror- und Zombie-Genre grundsätzlich. Evil Dead Rise kam, fand ich gut, weil das ganze Evil Dead-Thema mag ich grundsätzlich sehr gerne. Und Freitag der 13. Teil 2, was ich nicht ganz verstehe, warum es einen zweiten Teil jetzt unbedingt dazu überhaupt braucht. Das ist eine Special Edition. Freitag der 13., die ganze Story wurde ja meiner Meinung nach durch Ash vs. Evil Dead eigentlich ganz gut abgeschlossen. Insofern keine Ahnung, warum es das gebraucht hat. Ich mag Freitag der 13. prinzipiell nicht. Ich habe die als Jugendlicher gesehen, die Filme. Mhm. Und mich hat es damals ziemlich gestresst und mir ziemlich viel Kopfkino verursacht. Gerade diese. Was zum Geier ist bei dir im Hintergrund los?
Das war hier wieder das Fenster.
Ach so.
Es ist wirklich sehr windig. Wir haben eine Windwarnung. Also jetzt ist es heute mal kein Rettungswagen, der hier durchfährt. Jetzt ist es ab und zu mal so ein bisschen der Wind, der hier so vorbei huscht und auch unbedingt seinen Auftritt hier bei uns haben möchte.
Ja gut, du wohnst an der See, ne? Also
ja genau, ich wohne an der See. genau. Ja.
Ja. Ja, und damals gab es diese eine Szene mit der Kellerklapp-Falltür und da kam irgendwie, die ging gerade so weit auf, dass man einen Arm durchbringt und da hat dann einer dieser Untoten irgendwie einen Stift bei irgendwem, ich weiß nicht mehr bei wem, irgendwie in den Fuß reingerammt und hat dann da rumgebohrt und hat dann den Stift abgeleckt und die Szene hat bei mir lange im Kopf existiert. Und existiert jetzt wieder. Danke, dass wir drüber reden.
Ja, sehr gerne. da, ja, Silent Night gibt es dann ja tatsächlich auch noch. Müsste dann ja für dich, als Genre-Fan ja tatsächlich dann auch so ein Must-See gewesen sein, oder? Also diese britische schwarze Komödie mit diesem leicht apokalyptischen Stil aus dem Jahr 2021.
Ich mag grundsätzlich, wenn das aus England kommt, solche Sachen. Solche Filme und Themen, also ich mag halt auch den britischen Humor, der da teilweise so mit drin steckt, das hat schon was.
Ja, und das ist ja das Interessante, der britische Humor wird ja entweder so oder so gesehen. Ich höre selten Menschen, die sagen, die mögen den britischen Humor, jetzt bist du definitiv einer davon, der auf diese Liste dazugekommen ist. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist das immer situationsabhängig, ob ich diesen Humor lustig finde oder nicht.
Ich weiß nicht, ob du Knives Out kennst.
Ja, Knives Out kenne ich. Das sind da richtig gute Filme, ja.
Genau. Fantastisch. Und ich habe jetzt den letzten mir angeguckt mit der Kirche.
Ja.
Und das war auch ein Spitzenfilm. Ist jetzt kein Highlight des Jahres, aber es ist trotzdem ein Spitzenfilm und auch viel britischer Humor drin. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und gut, der Cast ist sowieso immer fantastisch bei Knives Out.
Ja,
wer es nicht kennt, es sind halt im Prinzip auf Spielfilmlänge erzählte Kriminalgeschichten, so keiner weiß, wer es war, und du rätselst halt schön als Zuschauer mit, und das gefällt mir bei dem Format sehr gut. Ist, glaube ich, Netflix, ne?
Genau, Netflix Eigenproduktion sind das. Also zur Abwechslung mal gute Filme, die Netflix da bringt.
Das stimmt, ja.
Das ist ja auch nicht mehr immer alles gut. Wenn man das so ein bisschen sagen darf, genau.
Ja, wenn man bei Eigenproduktion von einem Hersteller sind, muss ich sagen, hat mich F1 absolut erwischt, der Film. Der ist fantastisch.
Ja, definitiv. Also ich bin sowieso ein großer Formel-1-Fan. Als der Film kam, als er dann endlich ins Kino kam, bin ich auch direkt hin, und ich war ja sofort begeistert. Ich bin rausgegangen und habe dann nur gesagt, sogar als Nicht-Formel-1-Fan versteht man jetzt den Rennsport und diese gesamte Technik wieder gearbeitet worden ist, fand ich einfach phänomenal. Gänsehaut, Adrenalin, mitfiebern bis zum Ende. Natürlich hier und da ein bisschen sehr viel Hollywood mit drin, aber das braucht es einfach auch für die Story. Sonst könnte sie oder hätte sie nicht so gut funktionieren können. Also wirklich wahnsinnig spannender Film, wirklich richtig toller Film, und ja, gehe ich mit dir mit, ist definitiv eins meiner Highlights im zurückliegenden Jahr.
Du hättest halt theoretisch in einem Bild in Bild einfach bei dem kompletten Film einen Dauerloop von Peter Griffin mit reinschneiden können mit USA, USA. Also
ja, genau, da
hätte auch an jeder Stelle gefasst.
Da wären wir wieder bei der Glorifizierung der Amerikaner, ne? Ja, genau. Wie aus unserer Folge damals über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
Richtig. Genau. Aber es war cool. Wer sich dafür interessiert, sollte auch mal auf YouTube nach dem Making-of gucken und vor allem auch den Zusammenschnitt, wie Brad Pitt das erste Mal in so einem Formel-1-Auto überhaupt gefahren ist und wie er auch getrainiert wurde auf das, wie liest man die Strecke, wo muss man darauf achten, wann sind Bremspunkte, wie sollte man sich da verhalten und so weiter. Es ist sehr, sehr spannend und auch echt interessant. Und obwohl es von Apple ist, hat es mich gewundert, es ist diesmal kein Filmed on iPhone-Film, sondern die haben mit Sony eigene Kameras entwickelt, die halt leicht und robust sein mussten und auch schwenkbar. Und die haben halt irgendwo in dieses ganze Formel-1-Auto reinpassen müssen. Ich glaube, 25 Kameras pro Auto haben sie irgendwie eingebaut.
Genau, richtig.
Sie mussten das halt, genau, sorry.
Ja. Entschuldigung, du warst noch nicht fertig.
Dadurch entstehen halt auch diese Aufnahmen, die den Film so besonders machen. Das sind halt Blickwinkel und Perspektiven, die man halt so vorher noch nie gesehen hat.
Genau, was da eben auch ganz spannend war, wenn ihr euch das Making-of mal ansieht, dann werdet ihr auch erfahren, dass die für die Umsetzung der Kameras tatsächlich ganz strenge Regularien der FIA, also dem Weltrennsportverband, einhalten mussten, weil diese Kameras eben an den Fahrzeugen befestigt worden sind und die ja dann tatsächlich auch Teil der zumindest Trainingssession gewesen sind. Und das fand ich auch einen total spannenden Aspekt. Mercedes hat sich hingesetzt und hat die Chassis gebaut, und es waren zwar Formel 2 Boliden, die ausgesehen haben wie Formel 1 Boliden, und die sind dann in den Trainingssessions mitgefahren oder eben nach den Rennen. Da gibt's dann auch aus Abu Dhabi dann eine Making-of-Szene, wo dann die beiden Fahrzeuge gegen Charles Leclerc fahren. Und das hat man tatsächlich nach einem Rennen nochmal auf der Strecke gefilmt. Und das ist einfach in der Komposition und Zusammensetzung mit allem anderen einfach ein unglaublich tolles cineastisches Meisterwerk, auch was da handwerklich gerissen wurde. Also ich bin wirklich immer noch schwer begeistert von dem Film.
Ja, total. Und ich meine, manche Leute haben halt auch Glück gehabt. Also Sony natürlich mit dem Auftrag für die Kameras, aber auch der lokale Porsche-Händler in Indianapolis für die Szenen ganz am Anfang des Films, wo halt noch mit Tourenwagen gefahren wird. Und es gibt da einen oder zwei Porsche, die umbenannt und umgelabelt werden für ein Fantasie-Rennteam. Und das gibt's auch in der Doku, ein Interview mit dem Typen, dem Porsche-Händler da eben in der Gegend, den sie gefragt haben, so, wie sieht's denn aus, hast du Bock? Wir bräuchten hier mal zwei Carrera GT3. Und hat er gesagt, ja, hier, nimm. Und dann haben sie die umbeklebt, und für ihn ist das natürlich eine Riesenwerbung auch gewesen. Und das ist halt auch schön, also dass man dann auch mal ein bisschen solche Insights bekommt. Das hat mir schon ganz gut gefallen.
Und was mir tatsächlich auch sehr gut gefallen hat, war, das muss ich auch noch eben einwerfen, ich hatte, als damals rauskam, dass es einen Formel-1-Film gibt, wirklich keine hohen Erwartungen, weil an dem Genre hat sich schon jeder irgendwie mal versucht, und es gibt jetzt nur wirklich einen richtig guten Film, wo ich sage, ja, lohnt sich, das ist Rush über Niki Lauda, aber als ich dann gehört habe, dass niemand anderes außer oder als Lewis Hamilton tatsächlich der produzierende Berater ist des Films, hatte ich dann plötzlich gar keine Sorgen mehr, weil wer kennt die Formel 1 besser als der siebenfache Weltmeister. Und er hat seinen Job verdammt gut gemacht mit diesem gesamten Team, was hinter diesem Film auch steht. Das, ja. Das ist einfach auch nochmal so eine kleine schöne Information für euch. Der läuft übrigens auf Apple TV. Wenn ihr Apple TV nutzt, könnt ihr euch den da angucken. Wenn nicht, könnt ihr euch den da ausleihen oder auch kaufen. Wobei ich sage, kauft euch den, der wird euch ganz sicher gefallen.
Ja, vor allem mit einem passenden Audiosystem macht der Film noch mehr Spaß.
Ja, Hans Zimmer hat wieder sehr gut geliefert für den Film.
da haben wir ihn wieder. Wir müssen mal erzählen, wie oft wir Hans Zimmer hatten hier.
Ja gut, aber der Mann macht ja auch einfach großartige Soundtracks, ne? Und so ein kleiner Fanboy von Hans Zimmer bin ich auch. Da stehe ich aber auch zu.
Ja, stark. Ja, es ist schon gut gemacht. Und ich hatte bisher eigentlich so Tage des Donners immer so als den Rennfilm im Ohr. Mhm. Rush, ja, ist okay. Aber man gleichzeitig kam halt auch, man kommt nicht um die Rennsportserien drumherum. Also es kam ja überall irgendwas. Auf einmal gab es den Senna, die Serie. Dann gab es Senna den Film und so weiter und so fort. Und das war auch interessant, dass sie tatsächlich die Unfallszene auch von Ayrton Senna genommen haben als den Unfall von Brad Pitt bei F1. Weil das sieht man an diesem Camel beklebten Rennwagen, Bulli, der dann da brennend in den Banden drin steht. Das hat er dann, also wurde er so verkauft, als ob das sein Unfall gewesen wäre. Gut, war es nicht, aber schon trotzdem gut gemacht mit viel Realitätsbezug und dadurch wird der Film auch greifbar.
Ja, und sehr viele praktische Effekte, gar nicht mal so viel Computereffekte, sehr viele praktische, das sieht man alles im Making-of. Also guckt euch das gerne an, ihr werdet begeistert sein. Also die haben Dinge getan, von denen hätte ich nie gedacht, dass sie möglich sind zu tun.
Ja, ich verlinke es euch auf jeden Fall unten in den Shownotes.
Super.
Ja, gut. Das war so das Thema mit Filmen. Jetzt gab es aber auch 25 einige andere tolle Sachen, gerade jetzt im Bereich Computerspiele. Da kamen auch ein paar AAA-Titel raus, die halt auch wirklich gut waren. Also Elder Scrolls 6 zum Beispiel hat mir auch gut gefallen. Also Elder Scrolls, das ganze Thema rund um dieses Dungeons and Dragons Thema mag ich prinzipiell sehr gerne. Also ich habe jetzt deswegen auch wieder mit D&D angefangen. Tatsächlich spiele jetzt momentan mal wieder Neverwinter Nights. Und ja, also es ist schön, dass da halt immer wieder mal neue Sachen dazukommen. Und bei klassischen Fantasy gab es auch passend dazu Final Fantasy 7 Rebirth. Auch wirklich stark, technisch sehr beeindruckend und emotional. Ja gut, kann man jetzt sehen, wie man mag. Also manche Leute mögen es, andere mögen es nicht. Ich fand's gut. Ich spiele seit Jahrzehnten Final Fantasy und deswegen war ich da ganz happy. Noch raus kam zusätzlich Starfield Colonies als Expansion zu Starfield. Ist riesig und Starfield, da muss man halt viel Zeit mitbringen. Und
richtig.
Ich mag's, wenn man die Zeit hat und ich hatte jetzt die Zeit. Deswegen habe ich mich da auch mal ein bisschen reingesuchtet in das ganze Thema.
Ja,
und das genau. Und für dich passend, Assassin's Creed Legacy kam noch.
Ja, das stimmt.
Du hast ja mal gesagt, dass du Assassin's Creed magst.
Genau, also das ist so definitiv, also was für dich so Elder Scrolls ist, ist für mich Assassin's Creed. Das spiele ich wirklich seit meiner frühen Jugend. Damals natürlich angefangen mit Assassin's Creed 1 und kam raus, hat mich auch sehr gefreut. Aber, mein Lieber, ich spiele auch Starfield und da hat mich dann diese Erweiterung, diese DLC-Welle auch tatsächlich sehr gefreut. Und wie du schon gesagt hast, da muss man auch Zeit mitnehmen. Genauso wie bei Assassin's Creed, gerade auch durch diese gigantischen Open-World-Optimierungen, die da vorgenommen werden. Und auch diese Detaildichte und Detailtreue, die Ubisoft bei Assassin's Creed immer wieder neu beweist. Nicht in jedem Spiel sehr gut, aber tatsächlich in den meisten nahezu perfekt. Und ja, das waren also in dieser Hinsicht auch schöne Jahre. Also 2025 war ein Jahr fürs Sofa, die Heimkinostarts und die Gaming-Highlights, ja.
Ja, absolut. Absolut, ja. Und ja, wer jetzt dann noch Urlaub hat, ich meine, jetzt ist das neue Jahr, jetzt sollten die meisten Leute ihren Urlaubszähler wieder oben haben. 26 kommen ja auch noch ein paar interessante Sachen dazu. Ich bin mal gespannt, was jetzt mit GTA 6 passiert. Warte ich schon lange drauf.
Nicht nur du, Alex, nicht nur du.
Aber da befürchte ich, dass das gerade wieder Colorwash-Gang durchlebt, das Ganze, damit nicht zu viele Leute sich dann kritisch äußern, wobei es ist GTA, da muss man sich hinterher kritisch zu äußern. Das ist nichts mit, was man mit den kleinen Kindern und Familie spielt.
Ist ja so.
Genau, bei dir fährt auch gerade jemand mit einem 5-Sterne-Fahndungslevel am Haus vorbei.
So ist es.
Fehlt nur noch der Hubschrauber.
Ja, der kommt gleich. Nein, GTA 6, dieser Start, dieses Hin und Her, das war vielleicht so meine größte Frustration in dem Gaming-Sektor dieses Jahr. Ich habe mich so gefreut. Ich habe schon den Plan gehabt, wirklich Urlaub zu nehmen für die Erscheinung dann im Mai, ja. um dann wirklich mich, ich habe immer scherzhaft gesagt, ich melde mich dann 2 Wochen aus dem Leben ab. Ich setze mich dann nur noch in mein dunkles Wohnzimmer, lass mich nur noch beliefern von irgendwelchen Lieferdiensten und spiele von morgens bis abends. Und dann kommt Ubisoft um die Ecke und sagt, haha, das wird nichts mit Mai, wir schieben es aufs Ende des Jahres. Und das hat mich richtig, richtig runtergezogen. Und dann habe ich durch einige Reddit-Foren gelesen und es ging ja nicht nur mir so, es ging ja ganz, ganz vielen Leuten so und auch Arbeitskollegen, die haben sich dann auch darüber beschwert und den Unmut geäußert. Also es macht was mit den Leuten. Und ich finde schön und gut, wenn Ubisoft da auf Qualitätsversprechen setzt und sagt, sie Ubisoft sei schon Rockstar und Rockstar uns auch ein fertiges Produkt präsentieren möchte. Aber ich finde, man darf es nicht zu weit treiben mit den Fans, weil nicht, dass das Ganze dann von einem Hype in Frustration umschlägt und das Spiel dann wie sauer Bier im Regal steht. Das wird eh nicht passieren, aber da müsste man irgendwie drauf aufpassen.
Ja, absolut. Ja gut, du hast gerade Ubisoft und Rockstar verwechselt, aber ich befürchte, dass das so ein ähnliches Dilemma wie mit Ubisoft-Titeln wird. Jetzt eine Managerin dazugekommen, die wohl irgendwie aus dieser ganzen Sweet Baby Inc.-Ecke stammt. Und Sweet Baby ist ja dafür bekannt, die Spiele kaputt zu konfigurieren oder kaputt zu managen. Deswegen befürchte ich da schon Schlimmstes. Gut, wer nicht warten wollte oder wer in der Zwischenzeit was zum Spielen braucht, Cyberpunk 2077 hat eine Erweiterung bekommen, Neon Requiem, und ich spiele ja selber Cyberpunk schon seitdem es draußen ist. Und ich bin da halt sehr begeistert, weil man hätte nicht gedacht, dass Night City nochmal so interessant werden kann. Und ja, manche Spiele kriegen halt auch sinnvolle Erweiterungen.
Ja gut, wenn jetzt alle Welt von, also es sind ja wirklich viele Leute von Cyberpunk so begeistert, dann sollte ich da vielleicht auch mal reingucken. Also ich suche gerade sowieso irgendwie ein Spiel, um die Lücke von GTA zu schließen. ich schwanke so zwischen zwei Spielen und dann, ja, vielleicht überlege ich mir das ja mal mit Cyberpunk.
Klar, probier's aus. Und ansonsten gibt's natürlich auch eine Menge anderer Titel. Also was es bei mir auf die absoluten Favoriten geschafft hat, ich meine, wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass ich ein Warhammer-Fan bin, also vor allem 40K. Mhm. Es kam Warhammer Space Marine 2 raus. Auf der PlayStation spiele ich das, auf der PS5. Das macht richtig Laune. Also noch nie hatten ein Bolter und ein Kettensägenschwert so viel Spaß gemacht. Und auf Steam spiele ich Warhammer Vermintide. Also quasi die Flut der Nager, diese Ratten. Das ist auch sehr, sehr deep und das haut auch richtig rein. Also das macht auch Spaß und das passt wieder dazu. Das beste Rezept gegen die Einsamkeit der Männer ist doch eine gesunde Portion von Weltraumrassismus. Und das funktioniert da auf jeden Fall.
Das ist ein guter Tipp. Dann denke ich, dass den jetzt viele, viele Menschen hier befolgen werden.
Der Weltraumrassismus hat bei Helldivers schon gut funktioniert. Ja. Bei Warhammer funktioniert er auch schon immer. Also das passt schon.
Genau. Nur die Frage, wann sich da mal jemand empört.
Genau. So. Freiheit für die Ratten. Genau.
Genau, so ist es.
Ja, gut. Ansonsten gab es ein paar kleinere Sachen, die auch Spaß gemacht haben. Hollow Knight zum Beispiel oder Garden of Whisperers. Das sind richtig coole Titel gewesen. Und was wir jetzt zu Hause durchgespielt haben letztens, war Lego Voyagers. Mhm. Das ist total niedlich gemacht. Das ist noch nicht so dieses typische Lego Franchise, irgendwie, keine Ahnung, Fluch der Karibik, Harry Potter Zeug, sondern es ist halt wirklich mal ein eigenständiges Spiel. Du spielst halt 2 Lego-Steine und die müssen kooperieren. Du kannst das Spiel nicht alleine spielen, mit einem super traurigen Ende, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also der Hersteller gibt 5 Stunden Spielzeit an. Wir haben es jetzt in 3,5 durchgezogen und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das macht eine Menge Spaß. Man muss das Ende halt einfach ignorieren. Wer wissen will, wovon ich spreche, sollte das Ende googeln von Lego Voyagers. Und da einfach mal reingucken.
Das erinnert mich so ein bisschen vom Konzept mit diesem zu zweit spielen an ein Spiel, was ich neulich durchgespielt habe. The It Takes Two heißt das.
Ist auch cool, ja.
Das ist auch sehr cool gemacht, nur mit einem Happy End an der Stelle, das darf man auch sagen. Aber das war auch so ein Spiel, das hat mich auch das ein oder andere Mal ziemlich an den Rand gebracht. Da gibt es dieses eine Level mit diesem Weltraumaffen, der in seinem UFO sitzt und dir das Leben zur Hölle macht. Und das hat mich wirklich fast gebrochen. Ich habe echt eine Engelsgeduld, aber ich konnte nicht umhin, meine cholerische Seite zu verstecken. Also die kam dann tatsächlich tatsächlich fast zum Vorschein. Also da hat das Spiel mich fast gebrochen. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Alles ist gut verlaufen und ja, das Spiel ist durch und das war ein schöner Moment.
Ja, manche Spiele, da freut man sich dann, wenn sie endlich zu Ende sind. Aber ja, wie gesagt, bei dem Lego war es halt leider nicht so. Also das war ein trauriges Ende.
Ja.
Also nicht so traurig wie das, du musst dein eigenes Pferd abknallen bei Red Dead Redemption 2, aber trotzdem traurig.
Das stimmt.
Da habe ich fast geweint, als ich die Szene war mit dem toten Pferd.
Das ist auch Wahnsinn, Alex. Das musst du dir mal vorstellen, dass mittlerweile Videospiele auch in der Lage sind, deine Emotionen so zu vereinnahmen, dass du plötzlich diese moralischen Probleme bekommst, was du ja eigentlich nur aus Film und Fernsehen kennst. Das spricht meiner Meinung nach auch für eine immer besser werdende Qualität von Videospielen.
Ja, also Storytelling haben die drauf und optisch natürlich auch ein Punkt. Da, selbst wenn da so ein paar Kanten sind, die nicht so hübsch aussehen, aber dennoch ist man dann trotzdem irgendwie in der Story gefangen. Also ich habe, wie gesagt, wegen zwei Legosteinen war ich traurig, also bitte, ne?
Ja, richtig, Legosteine, das darf man nicht vergessen, ja. Aber trotzdem, ne, sei traurig, wenn du traurig sein möchtest.
Genau.
Egal, ob das jetzt Legosteine sind oder weiß der Geier irgendwas anderes. Ja, das sollte man nicht verpönen.
Richtig, ja. Ja, was gab's denn sonst noch so in 25? Ich habe mal das Thema und den Überbegriff Trivia und Besonderheiten 2025 genannt. Es gab eine Urheberrechtsdebatte im Streaming. Mehrere EU-Staaten wollten verpflichtende Qualitätskennzeichen für Streaming-Dienste einführen. Die Frage, ob das notwendig ist. Also bei Netflix wäre es notwendig.
Ja, definitiv.
Ja, dann gab es eine förderpolitische Wende. Deutschland und Frankreich spendierten zusätzliche Mittel für lokales Kino und Restauration. Deswegen, das könnte dann auch das Revival von vielen Klassikern erklären. Und die Diskussion um KI in der Produktion war in 2025 auf jeden Fall auch ein Thema. Mhm. Da habe ich dann auch mal nachgefragt bei ChatGPT, wie ist denn das? Was hat es denn da mit KI so auf sich? Warum war das ein Thema? Und das ist halt so, dass es 25 keine belastbaren öffentlichen bestätigten Listen von konkreten Spielfilmen gibt, die heimlich KI-Sets oder Deep Learning-Texturen eingesetzt haben. Es gibt aber sehr wohl offen bestätigte KI-Einsätze im Teilbereichen der Produktion, nachweisbare Branchenproxys, dass die Leute halt sagen, ja klar, machen wir das mit KI, und halt eine Transparenzlücke, weil es halt noch keine verpflichtende Kennzeichnung gibt. Also KI sieht halt mittlerweile leider sehr, sehr gut aus. Und ja, es ist noch kaum noch zu unterscheiden. Also es wäre für mich jetzt auch so ein Punkt, wo ich sage, naja, da haben wir ja schon öfters drüber geredet. Ist jetzt das ein praktischer Effekt oder ist das irgendwie, ja, Greenscreen, ist da viel CGI drin und so weiter. Das macht natürlich dann auch einen Unterschied, weil ich zahle ja mit meinem Geld für den Streamingdienst oder für den Film oder fürs Kino. Ich will jetzt eigentlich nicht nur computergenerierte Inhalte sehen. Also wenn es dann natürlich KI ist, ist es weiterhin computergeneriert und ja, nimm da jemanden, der halt gut ist in seinem Business, dann ist es halt einfach da irgendwie Dinge zu machen. Und am meisten wurde das tatsächlich bestätigt genutzt von Industrial Light and Magic, also kurz ILM. Die haben bestätigt, dass sie 24 und 25 Machine Learning Tools eingesetzt haben, um zum Beispiel Environment Extensions zu machen. Also du hast eine Szene und du möchtest die Szene gerne rauszoomen können. Das Ganze ist aber begrenzt. Wenn du jetzt sagst, du hast ein Filmset, du drehst irgendwie in 16 zu 9, 16 zu 10, dann ist halt links und rechts das Bild irgendwann Schluss. Und wenn du jetzt mit der Kamera rauszoomen würdest, würdest du irgendwann den Wagen mit den Leberkässemmeln sehen und vielleicht irgendwie den Punkt, wo die Leute geschminkt werden und so weiter. Und Teile vom Produktionsteam, das willst du aber nicht, sondern du möchtest halt beliebig rauszoomen können. Und das lässt sich mit KI natürlich wunderbar machen, weil die KI nimmt die Szene und denkt sich quasi, wie könnte das aussehen, wenn ich jetzt hier rauszoome? Mordor soll nicht aufhören beim Zoom raus, sondern Mordor soll halt weitergehen und das kann die KI halt an der Stelle und das ist schon natürlich dann auch legitim, weil du kannst jetzt nicht, wenn die Szene im Kasten ist und der Cutter sagt, das wäre aber schön, wenn man jetzt da einen Zoom noch hätte, ja, dann kannst du die Szene jetzt nicht nochmal neu bauen deswegen.
Ja, richtig. Was ich bei diesem Thema tatsächlich auch problematisch finde und da habe ich tatsächlich auch das Urteil zum Thema Urheberrecht ganz gut gefunden. Viele KIs, die Musik erzeugen, bedienen sich ja auch an allem möglichen Kram. Und da war die Urheberfrage ja auch nicht geklärt. Und das fand ich tatsächlich auch sehr wichtig, ein richtungsweisendes Urteil. Weil da mache ich mir tatsächlich auch Sorgen. Klar, also KI wird immer besser. der ein oder andere, der sich wirklich damit beschäftigt hat, kann es auf Fotos und in Videos erkennen, ob es KI ist oder nicht, weil so gut ist sie noch nicht. Wenn Firmen, die gerade von dir erklärte Technik anwenden, ist das für mich fein, dann sollen sie nur sagen, habe ich mit Hilfe von Machine Learning gemacht. Aber bei der Musik ist es einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da finde ich das tatsächlich ein bisschen problematisch, weil ich finde, das zeigt, dass Musiker an sich sehr ersetzbar sind und das sollten Musiker meiner Meinung nach nicht sein. Ich weiß nicht, wie du zu diesem ganzen Thema stehst, aber wenn, egal ob es jetzt Musikproduzenten sind oder Filmproduzenten sind, wäre ich tatsächlich für so eine Kennzeichnungspflicht, auch einfach aus Transparenzgründen, damit ich am Ende als Verbraucher, als Konsument eben sehe, okay, und ich meine, wir labeln alles in der EU. Wir labeln, aus welcher Haltungsform die Tiere kommen, die wir essen. Wir labeln, ob die Gurke und Tomate jetzt bio ist oder nicht. Wir labeln sowieso alles. Warum fällt uns das so schwer, gerade dann auch bei diesen digitalen Produkten eben Label drauf zu klatschen, was einfach eine gewisse Sicherheit für den Kunden, für den Konsumenten und Verbraucher am Ende bringt.
Ja, wobei der Verbraucher, okay, meinetwegen, aber du, dann ist das halt KI-Kunst oder Musik, ist mir an der Stelle erstmal wurscht. Ja. Was ich jetzt größeres Problem sehe, ist halt das Thema für Synchronschauspieler, weil wenn du jetzt sagst, die deutsche Stimme von Bruce Willis zum Beispiel, da gibt es so viele Stunden Material, das ist halt so einfach, das aus der KI kommen zu lassen.
Ja, und das aber ganz ehrlich, Alex, ich glaube nicht, dass uns KI-Stimmen die Synchronsprecher wegnehmen, denn eine KI ist immer noch eine Maschine. Und ein Mensch ist immer noch ein Mensch. Du verstehst, was ich meine. Ich kann die Synchronstimme von Bruce Willis reproduzieren am Computer, aber dieser menschliche Touch, dieses Emotionale, das wird eine KI meiner Meinung nach nicht überzeugend rüberbringen. Ich mache mir auch Sorgen um die Synchronsprecher, die Synchronschauspieler. Ich finde, wir haben in Deutschland wirklich eine wunderbare Landschaft, wenn ich daran denke. Ich glaube nicht, dass diese Leute begeistert sind. Ich wäre auch nicht begeistert, aber ich glaube jetzt nicht, dass das an deren Stühlen so heftig gesägt wird, wie manchmal der Anschein erweckt wird.
Ja, gut, du musst halt sagen, bei manchen Sachen wäre es natürlich schön, wenn man den Synchronschauspieler weiter benutzen könnte, aber das muss der Vertrag dann halt auch hergeben von demjenigen, der halt der Sprecher ist. Mhm. Weil ich sag mal, wenn du jetzt mal die Stimme zum Beispiel von Benjamin Blümchen nimmst, Jürgen Kluckert, okay? Mhm. Ja. Jetzt stell dir vor, du produzierst jetzt Mr. Mercedes und du hast die deutsche Synchronfassung davon. Da spricht eben Jürgen Kluckert, einen Polizisten, was mich an der Stelle etwas genervt hat, weil das Ganze so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausnimmt. Es fehlt eigentlich an manchen Stellen einfach nur noch das Törö und dann wäre ich wahrscheinlich explodiert vor Lachen vorm Fernseher.
Aber das stellst du dir dann ja bestimmt vor.
Genau, jetzt hast du das zur Hälfte synchronisiert und jetzt passiert dem Schauspieler was, keine Ahnung. Ja. Er hat keine Stimme mehr. Dann wäre es natürlich super, wenn ich dann eben mit solchen Werkzeugen unter Einverständnis des jeweiligen halt einfach den Synchronpart damit fertig machen könnte.
Ja, das ist ein Argument, das kann ich annehmen, ja. Aber dann reden wir ja nur über ein kurzes Stück oder einen halben Film, der nachsynchronisiert wird, nicht einen ganzen.
Ja, richtig. Das war auch zum Beispiel mit dem Synchronsprecher von Chefkoch bei South Park und auch bei Darkwing Duck, dem Butler. Ja. Da war das auch so, dass der relativ bald verstorben ist. Und ja, er war auch der Synchronschauspieler Donald Arthur, der war die deutsche Stimme des Schauspielers Harry Shearer. War auch der Nachrichtensprecher Kent Brockman bei den Simpsons, war eben unter anderem eben bei verschiedenen Mel Brooks Sachen dabei, Kevin Costner Sachen hat er gemacht. Er war auch, wie gesagt, bei South Park Chefkoch und Joshua Sauer hatte damals auch angefangen, eine Zeichentrickserie zu produzieren und er hatte sich eben den Donald Arthur als Synchronsprecher für seine Yetis geholt, die da vorkamen in der Serie. Und während der Produktion der Yeti-Zeichentrickfilme ist der halt gestorben. Und dann hat er halt ein Riesenproblem, weil jetzt hat er die Stimme halt nicht mehr zur Verfügung.
Ja, das ist dann doof, ja.
Genau. So, hättest du jetzt da einen Vertrag, der auch die KI-Nutzung deiner Stimme vorsieht, hätte man es damit halt fertig produzieren können.
Genau, und dann hätten die Fans vielleicht auch ja, ich weiß gar nicht, ob Fans das wirklich hören würden, aber dann hätten die Fans zumindest auch eine vertraute Stimme gehabt, die das Ganze bis zum Ende begleitet. Und wie wichtig das ist, es gab hier ich muss kurz überlegen, das war keine KI-Stimme, aber Johnny Depp als Pirat Jack Sparrow, der hat irgendwann eine neue Synchronstimme bekommen und
ja, ich hasse das.
Und ich hasse das. Also das war dann für mich auch das Ende des Franchise an der Stelle, was eigentlich total schade ist, weil die andere Stimme auch gut ist, aber man hat sich eben über die Jahre an eine gewöhnt und das ist einfach, ja. Und ich höre auch sehr gerne Peter Kämpfe als Synchronsprecher und wenn der irgendwann auch nicht mehr ist, ja, dann wird's auch ganz spannend, weil ich finde einfach, er ist mit seiner Stimme so ein absolutes Unikat, so ein Einzelstück und ich wüsste nicht, wie man das irgendwie kompensieren möchte, ja.
Ja, ja, oder stell dir vor, Santiago Ziesma, die deutsche Stimme von SpongeBob, das wäre ja Katastrophe, wenn der nicht mehr könnte.
Richtig, genau, dieser kleine Mann, genau, der ist ja nicht sehr groß.
Ja. Aber er ist sehr lustig.
Ja, das stimmt. Muss man aber, glaube ich, auch sein, wenn man so eine Figur wie SpongeBob vertont, wenn man den
spricht. Der war mal zu Gast bei Edel Talk und das war ein fantastisches Interview.
Ja, das glaube ich.
Ja, gut, was gab es sonst noch? Politischer Hintergrund, Urheberrecht haben wir gerade gesagt, ja. KI haben wir auch gesagt. Ansonsten, ja, der Homeoffice-Trend scheint irgendwie zurückgerudert zu sein. Mhm. Und da gibt es halt immer mehr Diskussionen drüber, Gott sei Dank bei mir noch nicht. Und es ist für mich auch ein indiskutables Thema, weil besser und performanter geht es halt für mich nicht als Homeoffice. Ja, globale Wirtschaftslage ist ein Problem. Also wir haben einfach eine Wirtschaftskrise, die sich da anbahnt, leider. Ja, so ähnlich wie damals nach dem Dieselskandal mit den Automobilherstellern. Ja. Haben wir jetzt halt, das, die einzige Wirtschaft, die in Europa und Deutschland überhaupt noch funktioniert, ist leider die Rüstung. Ja, aus Gründen. Ne? Man braucht ja nur weiter nach rechts schauen, was da so abgeht. Deswegen ist es schon klar, dass Unternehmen wie Rheinmetall und Airbus und Co. halt momentan halt Geld verdienen.
Ja, du, die 100 Milliarden müssen ja unter die Leute, ne? Das ist ja so. Genau. Und Krieg belebt das Geschäft, das war auch schon immer so.
Ja, genau. So ist es. Also da, wie gesagt, darf man gespannt sein, wie das in 2026 weitergeht. Was ich aber auf jeden Fall auch gemerkt habe, es entsteht Widerstand. Also finde ich gut, tatsächlich, an vielen Ecken und Enden. Ich habe 2025 auch verschiedene Organisationen finanziell mit Spenden unterstützt, zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte oder auch Compact, die momentan auch da eine relativ große Welle machen gegen verschiedene politische Orientierungen und Formierungen. Und da merkt man an jeder Stelle eigentlich gerade, dass die Leute da halt nicht mit einverstanden sind, was so gerade passiert, auch gerade was so in England halt passiert, dass es im Prinzip keine Redefreiheit mehr gibt, wenn man dem so glauben darf, was man halt so auf Social Media alles sieht. Und ich war überrascht, ich hatte gestern Abend tatsächlich die letzte Live-Show von Dave Chappelle auf Netflix geguckt und der haut da auch ganz richtig mit der Axt rein auf das Thema Politiker, vor allem Trump. Und ja, es ist gut, dass man das halt noch sagen kann und darf. Und deswegen finde ich das super.
Ja, auf jeden Fall. Also generell ist das Recht auf Meinungsäußerung essentiell. Und wenn du halt anfängst, das hier beschneiden zu wollen, dann hast du in deinem System ganz andere Probleme, die das begünstigen, die das begrüßen. Das heißt, man muss diese Probleme eigentlich im Vorfeld schon irgendwie ersticken. Ich meine, ein Feuer löscht du auch gerne bei der Entstehung, nicht wenn es ein Vollbrand ist. Ja, da muss man aufpassen, das ist ein schmaler Grat. Ja,
ja, und du siehst ja, dass auch die Amis sich auf einmal in europäisches Geschehen einmischen, mit Hate Aid zum Beispiel. Ja, das sind dann wieder Antifa, wie der Donald immer so schön sagt, die Antifa.
Ja, aber denk doch mal auch hier an die Pläne, Grönland zu übernehmen. Also das hat die Dänen ja auch ziemlich aufgeschreckt. Wobei man da auch sagen muss, die Dänen haben mit Grönland auch eine ganz, ganz komische Geschichte. Ich habe da tatsächlich, weil ich diesen Konflikt nicht so ganz verstanden habe, auf Arte eine wunderbare Dokumentation gesehen über die Verstrickung Dänemarks mit Grönland. Im Grunde genommen war Grönland oder ist Grönland ja noch eine Kolonie von Dänemark und die Dänen haben die Grönländer einfach ausgebeutet, so wie damals Afroamerikaner in Amerika ausgebeutet worden sind. Und ja, da hat Dänemark natürlich seine ganz eigenen Interessen, die Unabhängigkeitsbestrebung Grönlands zu unterjochen. Und ja, dazu kommt dann ja der wilde Plan der Amis, Grönland kaufen zu wollen, so wie sie es damals mit Alaska gemacht haben. Denn das wusste ich auch nicht. Alaska gehörte damals Russland und sie haben es Russland abgekauft. Ja, Das wird auch spannend. Also man muss nur mal genau hingucken oder China und Taiwan. Also da ist genug Feuerpotenzial auf der Welt. Und das macht mir auch so ein bisschen Sorge. Natürlich finde man muss sich auch zur Wehr setzen, aber ich bin immer noch ein Mensch der Diplomatie und der diplomatischen Wege und Waffen sollten das allerletzte Mittel sein.
Ja, das war auch cool, wie von Trump der Vorschlag kam, so ungefähr, ja, dann gib denen halt einfach da das Stück der Ukraine, das passt dann schon.
Ja, genau,
und
richtig.
Dann kam von Zelensky bloß zurück, naja, verkauf halt einfach den Russen neben Alaska auch noch ein Stück von Kalifornien und dann ist doch auch gut.
Ja, richtig. Ja, ich meine, da hat er ja nicht ganz Unrecht mit dieser Aussage gehabt.
Das stimmt wohl, ja. Ja, es ist interessant. Ich bin gespannt, was da passiert, ob wir vielleicht in den nächsten Jahren noch den Smørrebrødkrieg sehen oder so. Keine Ahnung.
Ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe nicht, du. Ich hoffe nicht.
Naja. Genau. Smørrebrød, ratatatatam. Genau. Das schauen wir mal, ob es dann eine Smørrebrød-Gatling-Gun entwickelt wird oder so.
Ja.
Gut, ist nicht lustig, sollte man sich auch nicht zu sehr drüber amüsieren, aber schließt vielleicht an der Stelle ganz gut. Ja, es war auf jeden Fall ein Heimkino-Jahr, das letzte Jahr.
Ja.
Und weil das so ist, habe ich mir tatsächlich da auch einen neuen Fernseher gegönnt. Es gibt ja mittlerweile schöne große Fernseher mit integrierten Fire-TV-Modulen.
Ja.
Da habe ich mir von TCL einen Fernseher gegönnt. Beim Black Friday, der ist wirklich super. Mhm. Nachgerüstet habe ich dann das Ambilight-System mit Govee. Da gibt es so aufklebbare Lightstrips für die Rückseite.
Ja.
Und das ganze Bildgeschehen wird dann mit einer kleinen Kamera, die oben am Bildschirm festgemacht wird, abgenommen. Habe erst gedacht, das ist ein totaler Quatsch und sieht auch doof aus mit so einem Schwanenhals da oben. Aber den sieht man sehr schnell nicht mehr, diesen Schwanenhals da.
Das ist
unglaublich. Und es ist schneller und besser als das, was Philips standardmäßig ausliefert.
Okay, das ist sehr interessant, weil ich wollte dir genau gerade diese Frage stellen. Ich habe einen Philips Ambilight OLED 4K-TV an meiner Wand hängen und ich schwöre, Ambilight ist einfach das Geilste, was es gibt.
Ist so.
Und ich habe mich immer gefragt, nehmen Menschen, die das nachrüsten, diese Kamera überhaupt wahr? Und ja, die Frage hast du jetzt gerade beantwortet. Sie fällt scheinbar nicht wirklich auf. Und das ist bestimmt auch günstiger, als wenn du dir einen direkten Ambilight-Fernseher kaufst.
Ja, klar.
Ja, dann kann man da ja vielleicht drüber nachdenken, wenn man diese Technik haben möchte, aber sie aufgrund der technischen Bauart seines Fernsehers nicht hat.
Genau, ich habe in meinem Büro, was bisher so mein Filmguckraum gewesen ist, einen 43 Zoll Philips. Der hat damals, glaube ich, auch 600 oder 700 Euro gekostet der TCL kostete im Black Friday irgendwie 180.
Ja.
Und das Govee-Nachrüstset kostete 60 Euro, also das kannst du dir mal überlegen. Und das ist ein 50 Zöller, also da brauchst du nicht drüber reden. Also, und es ist wirklich, auch die Performance ist besser als bei Philips, weil es wirklich viel schneller funktioniert. Mhm. Das Problem bei Nachrüstlösungen ist halt, du müsstest im Prinzip jeden Input abnehmen, wenn du jetzt mit Inputs arbeiten würdest, wie PlayStation oder externer Receiver. Wenn du das nicht hast, weil das ein integriertes Fire TV-System ist, musst du halt den Bildschirminhalt abfilmen mit dieser Kamera, damit Ambilight funktioniert.
Ja, genau, was ja Sinn macht.
Ja.
Weil er den Dynamikbereich des Bildes ja erweitert. Ja.
Weil es gibt von Philips schon Nachrüstsets, auch für Fernseher, die es nicht können, aber da geht es immer über den HDMI-Input.
Ja.
Ja, wenn halt dein Fernseher keinen HDMI-Input für Fire TV braucht, weil er es schon eingebaut hat, kannst du da halt auch nichts abgreifen.
Ja, das stimmt.
So, Technik rumgenörde.
Genau.
Also ich kann nur sagen, es macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt ist natürlich ganze Black Friday Weihnachtsverkauferei schon wieder weg.
Aber kommt ja bald wieder. Gibt im Ganzen noch 10 Monate.
Genau, noch 10 Monate, dann geht's wieder los. Für mich hat sich's auf jeden Fall gelohnt. Neuer Fernseher mit einer B&O Soundbar drunter, auch wirklich angenehm. Und einen vernünftigen Kopfhörer, falls es halt Mitbewohner im Haushalt gibt, die das nicht leiden können, wenn man nachts um 23:30 da noch lautes Maschinengewehrsalven aus dem Schlafzimmer hört oder im gleichen Raum lebt, dann wird es ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich ein großer Fan von Kopfhörern. Und by the way, Kopfhörer, absolut, du bist auch so ein Apple-Jünger wie ich zum Teil. Mhm. AirPods Pro 3, fantastische Kopfhörer, wirklich. Ja. Ich hab sie mir geholt, weil ich dieses Thema Live-Übersetzung testen wollte, was ja leider in der EU immer noch nicht funktioniert, richtig?
Ja.
Es darf ja noch nicht funktionieren wegen dem Cloud Act und dem AI Act. Und aber es sind wirklich fabelhafte Kopfhörer. Ich hatte die Pro 2 vorher und jetzt
habe genau, die habe ich jetzt auch.
Ja. Muss sagen, die sind wirklich grandios.
Ja, und ich habe mich gefragt, ob der Sprung wirklich so groß ist, weil ich habe die Pro 2 nämlich und da musste ich gerade auch schmunzeln, wenn ich abends dann mal zu normaler nachtschlafender Zeit noch irgendwas Soundintensives hören möchte, dann nehme ich auch meine AirPods und verbinde die mit meinem Apple TV und dann höre ich auch über Kopfhörer, um niemanden zu stören. Also siehst du, Alex, wir sind uns tatsächlich ähnlicher, als wir denken. Aber die Live-Übersetzungsfunktion, hast du die denn jetzt testen können oder nicht?
Nein. Leider nicht.
Geht es auch nicht über VPN-Dienst oder so?
Nein, es geht auch über das Problem ist die Geolokation. Handy weiß ja, wo du bist. Da kannst du dir so viel vortäuschen mit irgendwelchen VPN-Standorten, wie du willst. Also es ist beeindruckend. Ich habe mir Videos dazu angeguckt, wie das funktionieren soll. Und das ist schon cool gemacht. Also wenn das funktioniert, dann hast du halt wirklich den Babelfisch, den Terry Pratchett, ach Quatsch, der Douglas Adams bei Per Anhalter durch die Galaxis auch ja schon eingeführt hat. Du stopfst dir so ein Viech ins Ohr und du verstehst auf einmal jede Sprache, die im Universum gesprochen wird.
Ja, und ich habe mir diese Technik sehr interessant vorgestellt. Deswegen bin ich ganz, ganz neugierig, wie die dann tatsächlich in der Praxis auch funktioniert. Weil was es ja mittlerweile gibt, Smart-Brillen, die ja tatsächlich auch in so einem integrierten Bildschirm quasi so eine Live-Übersetzung drin haben, aber die soll ja nur so mittelmäßig bis gar nicht optimal laufen. Deswegen bin ich bei der Live-Übersetzungsfunktion der AirPods sehr, sehr neugierig und gespannt.
Ja, das Coole ist ja, du kannst es ja auch teilen. Das heißt, wenn du jemanden gegenüber hast, der zum Beispiel jetzt aus der Ukraine ist, dann gibst du dem deinen einen Stick und du hältst den anderen. Und dann stellst du ein, dein Gegenüber versteht Ukrainisch und spricht das auch. Und dann kannst du Deutsch reden mit der Person, die versteht dich dann auf Ukrainisch. Die Person antwortet auf Ukrainisch, du verstehst sie auf Deutsch.
Ja, das ist
super. Das ist richtig mega cool. Spannende Zeiten.
Ja, spannende Zeiten, die uns da noch bevorstehen, auf was da noch kommt, ne?
Ja. Ja, näher zu Smart-Brillen. Ich habe letztens mal die Ray-Ban Meta ausprobiert. Ich finde die gar nicht so doll.
Gar nicht so doll? Nee.
Zu teuer. Also ist eine Sonnenbrille letzten Endes. Du kannst sie natürlich mit Sehstärke bekommen. Ja. Es ist schön, dass du über Knochenschall Musik hören kannst. Das funktioniert. Weißt du, das hört auch sonst niemand, was du gerade hörst. Das ist gut gemacht, weil es halt keinen klassischen Lautsprecher gibt, sondern es geht ja über den Ohrbügel direkt auf den Knochen hinterm Ohr. Ähnlich wie bei den Fliegern früher im Zweiten Weltkrieg, diese Kehlkopfmikrofone.
Ja.
Damit du halt nicht rumbrüllen musst, sondern du kannst auf normaler Lautstärke funken und alle anderen verstehen, was du sagst.
Das ist aber interessant, ja.
Gut, Pascal. Ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Hast du noch irgendwas?
Ich habe leider auch nichts mehr auf der Liste. Das ist doch bis jetzt ein ganz grandioser Wiedereinstieg. Ein schönes Comeback. War doch ganz entspannt, würde ich sagen.
Ja, fand ich tatsächlich auch. Was wir vielleicht uns noch überlegen müssten, wäre die Frequenz der Erscheinung unserer Folgen. Hier war bisher mal ja alle 2 Wochen gemacht.
Ja.
Wir müssen mal gucken, ob das zeitlich sich ausgeht bei uns beiden, dass wir trotzdem alle 2 Wochen eine Folge produzieren können. Wie gesagt, das ist ein Hobby, das ist kein Beruf. Insofern müssen wir da unsere kostbare Freizeit auch für opfern, um solche Aufnahmen zu machen und die Post-Production dann noch hinterher und so weiter. Das müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir versprechen jetzt erstmal nichts, sondern jetzt habt ihr erstmal eine neue Folge mit der Folge 46. Und ja, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann geht gerne mal auch auf das Archiv von unseren Folgen. Da könnt ihr euch 45 andere Episoden anhören, die alle grandios sind für sich.
Ja, definitiv.
Und dann schaut doch einfach mal. Es gibt auf jeden Fall eine Menge cooler Themen und wenn ihr jetzt irgendwie Feedback für uns habt, dann freuen wir uns natürlich auch immer von euch zu lesen und zu hören. Ihr kennt das Prozedere. Ihr findet uns auf Social Media, zum Beispiel bei Insta. Ihr findet uns auch über die verschiedenen Links, die unten in den Shownotes stehen. Ihr könnt uns über den Dienst Speakpipe auch eine Sprachnachricht dalassen. Dann hören wir uns die gerne an und vielleicht bauen wir sie in die nächste Folge mit ein. Und ja, würde mich persönlich mal interessieren, ich denke den Pascal auch, was wünscht ihr euch denn für den Podcast in Zukunft? Weil jetzt haben wir halt die Möglichkeit, dass wir jetzt neue Wege beschreiten, weil wir halt jetzt einfach quasi bei Null wieder anfangen.
Genau, also ist das nicht nur Folge 46, sondern irgendwo auch Folge 1 einer zweiten Staffel, die jetzt beginnt. Genau, Alex, ich kann mich deinen Worten tatsächlich nur anschließen. Ich fand, es war mal wieder nach 6 Monaten ein unglaublich toller Tag, eine unglaublich tolle Aufnahme. War schön, dich auch mal wieder auf diesem Wege zu hören, zu sehen am Anfang. Ja, ich freue mich, egal mit welchem Intervall wir weitermachen, weil wie du schon gesagt hast, das ist natürlich auch abhängig von unseren Kalendern, das ist ein Hobby. Und ja, ich denke, wir werden uns da einig werden und das auch zum Wohle oder im Interesse auch von unseren Hörern.
Ganz genau, so ist es. Dann bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein möge.
Bis zum nächsten Mal, genau.
Macht's gut, bis bald, ciao.
Ciao.